Meiersheide.
In dieser Podcast-Folge wollten wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise Nele und ich, wir haben uns gefragt, was machen unsere Lehrer eigentlich so in ihrer Freizeit? Was sind so ihre Interessen?
Und was für besondere Talente haben vielleicht die Lehrer, von denen ihr noch nicht wisst?
Wir haben dafür mal ein paar Lehrer interviewt und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören.
Als ersten Lehrer heute bei uns haben wir einmal den Herrn Stör. Vielleicht wollen Sie sich einmal kurz vorstellen, sagen, welche Aufgaben Sie hier so in der Schule haben, was Ihre Fächer sind, die Sie unterrichten und ob Sie vielleicht auch eine eigene Klasse haben.
Hallo. Ich bin hier Mathematik- und Physiklehrer. Ich habe auch schon andere Sachen unterrichtet, aber das habe ich nicht studiert. Ich bin derzeit Klassenlehrer in der 5C. Das liebe ich. Also Klassenlehrer sein ist echt so das Schönste, glaube ich, im Lehrerberuf. Und ich bin auch, formal heißt das SV-Verbindungslehrkraft oder so, wird auch oft Vertrauenslehrer oder SV-Lehrkraft genannt. Und das ist auch was total Schönes, was ich total gerne mache, weil man da, ja, wie soll ich sagen, man arbeitet auf einer ganz anderen Weise zusammen mit Schülerinnen und Schülern. Und das macht es total toll. Aber ich bin einfach sehr gerne hier und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in vielen Sachen meine Finger drin habe, einfach weil das schön hier ist. Also ich bin einfach gerne hier an der Schule und das sorgt dafür, finde ich immer, dass man viele Sachen auch mitmacht.
Ja, also bei uns im Jahrgang haben sie damals auch schon unterrichtet, als wir in der 10. Klasse waren. Und deswegen dachten wir auch, weil viele Schüler sie mögen und kennen, vor allen Dingen halt auch, weil sie Vertrauenslehrer sind, wollen wir sie als erstes interviewen. Ja.
Genau, wollen Sie vielleicht erstmal erklären, was überhaupt die SV ist oder was genau Ihre Aufgabe in der SV ist?
Also an jeder Schule, und das ist gesetzlich vorgeschrieben, gibt es Lehrkräfte, die gewählt werden vom Schülerinnenrat. Das bedeutet von allen gewählten KlassensprecherInnen und JahrgangsstufensprecherInnen, diejenigen, die auch gewählt werden und Schüler und Schülerinnen im Allgemeinen bei ihren Aufgaben der Schule unterstützen. Also beispielsweise sitzen ja 6 Schüler oder Schülerinnen in unserer Schulkonferenz, also im höchsten Entscheidungsgremium, und wir zum Beispiel können die beraten. Also wir können unterstützen, wenn die nicht wissen, wie gewisse Vorgänge ablaufen. Wir können die rechtlich beraten, in dem Maße, wie wir das schaffen. Und wir können die auch einfach unterstützen, wenn sie gewisse Projekte durchführen wollen. Und das ist so ein bisschen, ja, so eine beratende Funktion, die wir da im großen Maße haben. Natürlich ist es auch mal so, dass Ideen von uns kommen, aber vor allem versuchen wir als SV-Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler, die da was für die Schule übernehmen und Projekte vorantreiben wollen, dabei zu unterstützen, dass die möglichst gut werden. Und dabei können wir halt manchmal einen besseren Einblick daran geben, was möglich ist oder was vielleicht nicht möglich ist oder wie man vorgehen könnte oder mit wem man sprechen sollte, also etwas. Ja, und das ist sozusagen der große Punkt, der da rechtlich festgeschrieben ist. Ihr habt das jetzt gerade auch Vertrauenslehrkraft genannt. Mhm. Dieser Begriff steht da rechtlich nicht drin, ist aber natürlich was, dass wir auch Ansprechpartner sind, wenn Menschen hier an der Schule, also vor allem Schülerinnen und Schüler, etwas haben, wo sie sonst niemanden finden an der Schule und ein relativ niederschwelliges Angebot ist das Ganze, ja. Wir haben ja auch Beratungslehrkräfte, die werden ja auch von den Klassenlehrern oder so eingeschaltet. Aber bei uns ist sozusagen so, man kann einfach mal sagen, hey, ich habe ein Problem, vielleicht wäre es gut, mal mit wem anders drüber zu sprechen, der mich nicht so gut kennt oder der mich nicht im Unterricht hat oder die mich nicht im Unterricht hat. Und das ist sozusagen dann der Teil des Ganzen. Weil in der Regel ist es bei uns in der Schule ja ganz viel so, wenn man Konflikte hat, Probleme hat, kommt man zu den Klassenlehrern und Tutorinnen. Das ist ja das, was man dann viel macht. Und wir sind sozusagen einfach dann, was das angeht, ein weiteres Angebot, das ein bisschen eine andere Lücke sozusagen schließt. Und was natürlich auch möglich ist, dadurch, dass wir die SV unterstützen, ist es so, dass wir, dass wir sozusagen vermitteln können, ein bisschen mehr in Konflikten vielleicht auch oder wenn es Probleme gibt, die zwischen Kolleginnen und Schülerinnen oder so sind. So etwas ist vielleicht ein bisschen mehr unsere Aufgabe, weil das auch Aufgabe letztendlich der SV ein bisschen ist, Repräsentation von Schülern und Schülerinnen, und da sind wir halt eher so dran, aber es ist nicht so ganz festgelegt, was das dieser Teil des Ganzen bedeutet.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass es dann auch noch vielleicht außerhalb der Klassenlehrer dann so Leute wie Sie gibt, wo man einen Ansprechpartner hat, wenn man zum Beispiel mit seinen Klassenlehrern irgendwie Probleme hat oder so. Sie haben Projekte angesprochen, die die SV macht. Gibt es irgendein Projekt, was gerade aktuell ist oder irgendeins, wo Sie sagen, das war ein sehr großes Projekt oder was Sie sehr schön fanden, was die Schüler organisiert hatten oder als Idee hatten?
Also ich meine, das Neueste ist ja die Orange Bank, die wir draußen stehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr die
schon haben wir auch gerade gesehen, haben wir uns auch schon gefragt, was das ist tatsächlich.
Ach so, ja, es gab so Aktionen, die sind eigentlich im November oder Oktober gelaufen. Orangene Bänke sollten ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen sein. Weil es ja immer noch viele Frauen gibt, die in Beziehungen oder im häuslichen Kontext oder auch überhaupt in ihrem Leben dann doch sehr viel häufiger Opfer von Gewalt werden, als das bei Männern passiert. Und diese orangen Bänke wurden auch schon in Hände von anderen Stellen aufgestellt und setzen einfach ein Zeichen dagegen. Und da hat sich die SV entschieden, dass wir eine dieser Bänke, die sowieso schon gebaut wurden, dass wir die deshalb orange anmalen. Und wir haben eigentlich an alle Klassenlehrkräfte und Tutorinnen auch eine Mail geschrieben, dass sie gerne damit Fotos machen können und einen Wettbewerb, wer das beste Foto als Kurs oder als Klasse damit macht. Einfach um das Ganze ein bisschen mehr in die Schulöffentlichkeit sozusagen zu bringen, warum das Ganze sozusagen da steht.
Ja, das ist ja auch eigentlich total schön, dass unsere Schule halt auch mit solchen Sachen versucht, ein Zeichen zu setzen und sich quasi halt auch Schüler und Lehrer dann dementsprechend dafür einsetzen können, um mal allgemeine, ich nenne es jetzt mal soziale Probleme zu veranschaulichen.
Genau, also das war auch das Ziel und das ist auch etwas, was die SV ausmacht. Die SV darf auch genau sowas machen. Das ist sozusagen auch ein bisschen, Schüler und Schülerinnen dürfen auch zu so etwas Stellung nehmen und dafür ist die SV eigentlich da. Klar, die SV darf jetzt nicht sagen, hey, wählt die und die Partei nicht. Das ist nicht deren Aufgabe. Aber es ist ihre Aufgabe, solche gesellschaftlichen Themen mit anzusprechen und zu überlegen, wie man die als Schule auch mit in die Öffentlichkeit rückt sozusagen oder Stellung bezieht.
Das heißt, die Bank bleibt einfach erstmal hier in der Schule stehen oder
genau.
Einfach.
Das ist also jetzt erstmal ein Zeichen. Vielleicht malen wir irgendwann noch weitere Bänke an. Ich finde, es ist auch was Schönes, Buntes. Ja. Also das muss ich schon sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so einen großen Unterschied macht, dass es so prägnant ist, dass man die so sehr sieht. Aber ich finde es total schön.
Ich finde, es ist direkt aufgefallen, als man an der vorbeigelaufen ist. Und wir haben uns auch direkt gefragt, ob das ein Kunstprojekt ist oder was das war. Aber ja, sehr schön.
Ja, die SV hat viele Ideen, wie man das noch weiter treiben könnte. Also wie man sozusagen weitere Bänke oder mit anderen Aktionen verknüpfen könnte. Hier war es halt wichtig auch, weil es ein Zeichen dahinter steht. Und gleichzeitig wird in den Klassen jetzt auch wird so ein Flyer zu der Projektgruppe Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage besprochen, weil das sozusagen Aufhänger sein sollte, um das nochmal in die Klassen zu treiben, dass wir als Schule zwar dieses Siegel zwar natürlich haben, aber dass das ja auch ein Auftrag ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und im weitesten Sinne hat Courage ist ja auch sowas ansprechen.
Es ist auf jeden Fall auch sehr schön, dass Sie sich hier in der Schule so engagieren und für die Schüler oder mit den Schülern arbeiten. Und dies tun sie ja auch im Sport. Also sie trainieren ja auch Jugendliche, Kinder. Wollen Sie darüber mal was erzählen, seit wann sie das schon machen oder genau?
Ja, klar, gerne. Ich trainiere, das müsste ich nachdenken, ich denke so 15 Jahren ungefähr, trainiere ich Mannschaften im Volleyball. Das waren oft Jugendmannschaften, aber sozusagen in älteren Jahrgängen, das sind dann so 15, 16, 17-Jährige oft gewesen. Seit 2 Jahren trainiere ich jetzt auch eine Damenmannschaft, die sich aber halt vor allem aus Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zusammensetzt. Also die älteste Spielerin, glaube ich, in der Mannschaft ist so 25, 26. Und das ist einfach auch was total Schönes. Ich merke ganz oft, dass dafür manchmal fast zu wenig Zeit bleibt. Aber auch gerade an den Wochenenden, so wenn Spieltage sind. Aber trotzdem ist es so was Ähnliches wie SSV-Lehrer. Man hat eine Möglichkeit, jungen Menschen was mitzugeben außerhalb vom Unterricht. Und das ist eine ganz andere Art, zusammenzuarbeiten, finde ich. Und das ist so schön daran.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich trainiere auch Kinder im Turnbereich. Und ich finde auch, einfach Kindern nochmal was anderes beizubringen und auch andere Interessen einfach zu fördern, auch nochmal außerhalb der Schule zu sehen, wie denen das Spaß macht, ist schon sehr schön, ja.
Was, also Sie sagen, es macht Ihnen ja dann Spaß, quasi Menschen neues Wissen oder deren Begabungen weiter zu vermitteln, ihnen dabei zu helfen. War das auch so ein bisschen der Grund, weswegen Sie Lehrer werden wollten oder wie kam das zustande?
Ja, also dass ich Lehrer werden will, hätte ich vielleicht schon mal früher verstehen sollen, aber in der Schule und auch, als ich studiert habe anfangs, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe vorher schon Volleyballmannschaften trainiert, aber bin nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, Lehrer zu sein. Das war irgendwie weit weg in der Schule und habe dann, wusste auch nicht so nach der Schule so ganz, was ich machen soll und habe dann mal angefangen, Mathe zu studieren, weil es mich interessiert. Und dann irgendwann während des Studiums ist mir aufgegangen, boah, mit Mathematik aber was im Beruf machen, in einer Bank, einer Versicherung zu sitzen, das könnte ich nicht. Das wäre nicht meins, aus ganz verschiedenen Gründen. Mhm. Und irgendwie ist mir dann aufgegangen, ich hatte ja im Sportverein schon viel mit Jugendlichen gearbeitet, ich hatte in der Kirchengemeinde mit Jugendlichen gearbeitet und dann ging mir so auf, vielleicht könnte ich dann doch Lehrer werden und gerade in den Fächer, im Fach Mathematik. Ja, und dann habe ich gewechselt im Studium auf die Fächer Mathematik, Physik auf Lehramt. Aber ich habe zuerst sozusagen angefangen, das Fachstudium. Und da war dann, ist mir immer gekommen, ja stimmt, das wäre vielleicht was. Vielleicht könnte ich einfach Lehrer werden. Aber vorher in der Schule hatte ich ja nie dran gedacht. Ich bin sehr froh, dass ich das, diese Entscheidung getroffen habe oder dass mir das immer klar geworden ist. Aber ich glaube, in der 5 habe ich mal angegeben, ich würde gerne Fußballkommentator werden. Warum, wie ich auf die Idee kam, keine Ahnung, also in der 5. Klasse. Also, ja.
Auch ein ausgefallener Berufswunsch, habe ich auch noch nie gehört. Die meisten sagen eher in der 5. Klasse, sie wollen Fußballer werden oder so.
Nee, ich weiß nicht, Fußballkommentator. Anscheinend habe ich schon immer gerne geredet. Das ist als Lehrer jetzt ganz vorteilhaft, aber stimmt, da ja, hätte ich auch viel reden können.
Das ist auf jeden Fall ganz interessant zu hören, dass halt bei Ihnen noch auch schon nicht immer der Wunsch da war, Lehrer zu werden, sondern dass das irgendwie so ja aus der Sache an sich entstanden ist. Und Sie haben ja gesagt, Sie trainieren oder sind quasi auch Lehrer für Volleyball, aber Sie selber spielen ja auch Volleyball.
Ja, also ich wollte Volleyball anfangen zu spielen, glaube ich, so Kindergartenalter, weil meine Familie, also auf der Seite meiner Mutter spielen alle Volleyball. Und ich weiß, als Kind bin ich immer mit so Volleyball-Turnieren von der Familienmannschaft sozusagen gefahren. Also da haben mein Onkel, meine Tante, Oma, Opa, meine Mutter und dann manchmal noch so ein, zwei Freunde der Familie oder so dazu. Aber die haben Turniere gespielt und dann wollte ich unbedingt Volleyball spielen. Und meine Mutter hat immer gesagt, man kann das nicht vor 10 nie lernen. Also konnte ich erst mit 10 mit Volleyball anfangen, aber eigentlich wollte ich im Kindergarten anfangen. Und seitdem hat mich das nicht wieder losgelassen. Ich finde, das ist so ein Ausgleich. Egal wie gestresst ich war oder wie es mir gerade ging, im Volleyball war es immer so, dass der Kopf dann ausschaltet. Also dass man dann sozusagen was hat, wo man nicht mehr diesen ganzen Stress aus dem Alltag oder was auch immer es ist, hat, sondern ja, man ist auf einmal fokussiert und man vergisst das auf einmal, wenn man so in den Sport reinkommt. Und das hat mir Volleyball immer gegeben und deshalb habe ich das auch nie, könnte ich das nie aufhören. Und gleichzeitig habe ich halt Freunde, mit denen ich jetzt seit Jahrzehnten mittlerweile Volleyball zusammenspiele. Und das ist halt auch was ganz Tolles, dass man so ein Netz da hat, also so im Sport sozusagen drin.
Ich finde das total schön, dass Sie quasi die Tradition aus Ihrer Familie weiter fortführen und halt auch quasi durch Ihre Familie da reingerutscht sind und dass es Ihnen auch ja dann so viel Spaß macht. Das ist ja oft so, aber auch nicht immer. Und dass es für Sie auch nicht rein der Sport ist, sondern dass es für Sie auch eine Leidenschaft ist, bei der Sie abschalten können und ja, das quasi zu ihrem Leben definitiv gehört.
Okay, sehr gut. Zum Abschluss haben wir noch ein paar Fragen. Und zwar so Entweder-Oder-Fragen. Die erste wäre, sind Sie eher Tee- oder Kaffeetrinker?
Ich muss jetzt ein bisschen auf meine Kaffeetasse, die vor mir steht, gucken. Ja, ich glaube Kaffee. Ja, doch, sehr deutlich.
Okay, ich glaube, das ist die Antwort von den meisten Lehrern tatsächlich.
Ich habe auch vor der Schule, also bevor ich hier im Referendariat angefangen habe, habe ich keinen Kaffee getrunken. Ich habe das in der Schule angefangen.
Kommt also mit dem Lehrer sein.
Vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, es ist in vielen Berufen so, aber ja, schon.
Ja, sehr schön. Und unsere zweite Frage wäre einmal, ob Sie eher, wenn Sie, Sie korrigieren ja Klausuren, oder?
Ja.
Mathe wahrscheinlich. Ob Sie eher jemand sind, der so schnell wie möglich alle Klausuren korrigiert hat oder es eher so vor sich hinschiebt und alles so nacheinander macht und...
Also ich glaube, ich merke derzeit, dass ich immer langsamer werde in den Klausuren korrigieren, die oft in Ferien nur schaffe. Also ich würde sagen, auf einer Skala von Boschmann bis die Klausuren werden niemals fertig, irgendwo in der Mitte. Ich weiß es nicht genau. Also ich versuche, die so schnell es geht zu machen, aber es gelingt mir nicht so schnell, wie es gerne hätte.
Ich finde, das ist eine richtig coole Skala, die Sie aufgestellt haben.
Ich glaube, es ist die realistische Skala, oder?
Ich glaube auch, ich kenne keinen Lehrer, der so schnell Klausuren korrigieren kann. Klar ist Mathe auch vielleicht noch was anderes als Deutsch, aber trotzdem, Herr Boschmann.
Du schreibst heute, kriegst ihn morgen wieder.
Er hat den hilfsmittelfreien Teil schon am Ende der Klausur korrigiert, wenn er Aufsicht hat oder so. Das ist schon wirklich...
Vielleicht zieht mich Herr Boschmann manchmal so damit auf, dass ich noch nicht fertig bin mit Klausuren oder so.
Das spornt sie an.
Genau, er spornt einen anderen.
Naja, aber im Prinzip versuchen sie ja dann schon relativ schnell fertig zu werden und sagen, ja, ich fange nächste Woche an.
Nee, na klar, wenn Zeit ist, dann am liebsten sofort.
Ja. Ganz zum Schluss haben wir noch eine Frage. Wer aus dem Lehrerzimmer ist so, oder auch von den Mathe-Kollegen vielleicht auch, ist ihr Work-Bestie?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut beantworten kann. Ich finde das ganz schwierig, weil ich finde, dass ich mit ganz vielen Menschen ganz viel zu tun habe und der Umgang mit Kollegen was ist, warum ich so gerne hier bin. Das heißt, ich habe ganz viele Menschen, die ich total schätze, hier in der Schule. Es ist natürlich so, zum Beispiel mit der Frau Wellmann habe ich ja zusammen das Referendariat gemacht. Das heißt, wir sind dadurch was zusammengegangen und deshalb ist das bis heute so, dass wir, glaube ich, da sehr eng miteinander sind, würde ich sagen. Aber es sind auch ganz viele andere Menschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut aufzählen könnte, wer da alles, mit wem man alles so ganz viel zu tun hat.
Aber das ist ja auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass hier ein sehr gutes Klima unter den Lehrern herrscht und dass man hier mit vielen sehr gut klarkommt.
Also das ist wirklich etwas, war auch an anderen Schulen im Praktika vorher. Der Umgangston im Lehrerzimmer, finde ich, ist ein ganz anderer, als ich ihn an anderen Schulen gesehen habe. Das kann natürlich auch sein, dass man als Praktikant da ein bisschen anders drin ist, aber ich finde es schon sehr herzlich und das fand ich total schön. Ich wollte nach dem Referendariat auf keinen Fall woanders hin als hier. Das ist halt auch die Wahrheit, ja. Also.
Sehr schön. Ja, dann bedanken wir uns einmal bei Ihnen für das Interview.
Vielleicht kennen einige von euch unsere Lehrerin Frau Poschenrieder. Und wir wollten einfach mal fragen, was tun Sie so in Ihrer Freizeit neben der Schule?
Also, ich bin ja Musik- und Mathelehrerin. Und da kann man sich ja vielleicht denken, dass ich in meiner Freizeit tatsächlich ganz viel Musik mache. Das ist mein großes Hobby, dass ich quasi so ein bisschen zum Beruf gemacht habe. Natürlich ist das ganz anders. Also ich mache jetzt hier keinen Instrumentalunterricht oder so, aber ich selber spiele Klarinette. Das ist mein Hauptinstrument und da bin ich in verschiedenen Orchestern und ich singe im Chor. Da bin ich in Bonn in einem großen Chor.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal interessant. Also über das Thema Musik als Hobby bei Lehrern haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen. Haben Sie denn auch ein Musikbestie an der Schule, eine andere Lehrkraft?
Tatsächlich gibt es das, ja, sogar zwei, würde ich sagen. Also es gibt ja den Herrn Keller-Keith, weiß ich nicht, ob ihr den kennt, der ist seit ein paar Jahren da, der spielt Klavier und ist tatsächlich studierter Kammermusik-Pianist. Das heißt, wir machen Kammermusik zusammen, also Klarinette und Klavier. Und wir haben auch ein Trio gebildet mit der Frau Städtler, die spielt nämlich sehr gut Geige. Und dann haben wir so ein paar Stücke für Geige, Klarinette und Klavier zusammengespielt. Und eigentlich, also letztes Jahr hat es super geklappt, hatten wir immer gemeinsam eine Freistunde und haben uns fast jede Woche getroffen. Jetzt, dieses Jahr ist ein bisschen schwieriger, aber so ab und zu treffe ich mich zumindest mit Herrn Keller-Keith. Und mal gucken, mit der Frau Städtler, vielleicht kriegen wir zum Birdland-Abend, da sind wir schon mal aufgetreten.
Ja, sehr schön, dass ja auch so Freundschaften unter den Lehrern entstehen können. Und wir haben uns gefragt, ob Sie entweder eine Person sind, die Klausuren sehr schnell auf einmal korrigiert oder die das eher so vor sich hinschiebt und so nacheinander
auf den letzten Drücker.
Also ich versuche es möglichst schnell zu machen und ich glaube, ich bin auch relativ schnell, aber ich brauche auf jeden Fall immer eine Zeit. Also ich fange erst an zu korrigieren, wenn ich weiß, ich habe mindestens eine halbe Stunde jetzt Zeit auch zu korrigieren, weil nur für 10 Minuten kann ich mich darauf nicht konzentrieren. Aber dann mache ich auch so einen ganzen Packen und kann auch nicht aufhören und korrigiere so bis 12 Uhr nachts.
Ja, ich glaube, so wäre ich auch als Lehrer. Aber würden Sie sagen, Mathe ist ein sehr, also brauchen Sie länger als in anderen Fächern so zu korrigieren? Oder ist es Ihr einziges Fach, was Sie korrigieren?
In Musik gibt es ja auch manchmal Klausuren, die ich korrigieren muss. Viel weniger natürlich, weil das wählen nur wenige Leute schriftlich. Aber das tatsächlich ist für mich viel aufwendiger, weil so eine Textklausur zu lesen, dauert irgendwie länger, man muss ja dann auch genauer, also in Mathe kenne ich schneller, ist das richtig oder falsch? Klar muss ich da auch ganz viel nachrechnen, aber auf jeden Fall ist jetzt so eine Deutsch- oder Englischklausur, was die Kollegen korrigieren müssen, 20 oder 25 Stück, viel aufwendiger als Mathematik, würde ich schon sagen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall sehr interessant, schon mal über Sie zu wissen. Dann danken wir Ihnen für das Interview.
Und als nächsten Lehrer haben wir hier Herr Speicher, den bestimmt auch sehr viele von euch kennen. Herr Speicher, was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit neben der Schule?
Also primär ist erstmal die Autoschrauberei natürlich bei mir ganz groß, weil 3 Autos wollen gepflegt werden in meiner Kfz-Werkstatt, die ich habe in Hürth. Dann ist nebenher noch die analoge Fotografie, also alles, was mit altem Film zu tun hat, abgelaufene Filme aus Tschernobyl oder keine Ahnung was, die verwurzel ich noch. Und elektronische Musik ist, glaube ich, ganz groß. Ja, also alles, was mit House, Post-Techno zu tun hat, das mache ich zu Hause alles. Ja.
Gehen Sie auch gerne dann so auf Konzerte oder sowas?
Ja, Konzerte, auch wenn mal was hier ist. Im Moment, im März sind 2. Da spielen French Police am 27. Das ist so Cold Wave. Die kommen, das ist selten, dass kleine Bands kommen, ja, wenn es geht. Ja. Und natürlich die ganzen großen Festivals, wie das Amphi-Festival im Sommer, in den Sommerferien. Mera Luna-Festival, also alles so ein bisschen elektro- und auch gothlastig. Ja.
Klingt auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, es ist in die Richtung gehen die wenigsten Lehrer. Irgendwie, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Man sieht ja auch öfters, wie sie mit ihren Autos hier langfahren. Und ja. Es ist schon immer, wir hatten sie ja früher auch als Lehrer, hat man schon gemerkt, dass das auch so ein Herzensprojekt irgendwie von ihnen ist.
Ja.
Schrauben sie auch an anderen Autos, wenn irgendwie jemand sagt, ich muss einen Ölwechsel gemacht kriegen, kannst du mal gerade?
Also früher war das schon mal so, ja. Also das ist ursprünglich aus der Not rausgeboren, weil mein erstes Auto war ein alter Passat und ich hatte den Führerschein gerade so bezahlt bekommen und meine Eltern sagten, wenn das fahren muss, musst du das selber schrauben. Und dann ging das quasi, also unbewusst ging das los. Und dann war natürlich klar, dass die Freiheit, die das mit sich bringt, die man damit hat, also der erste Führerschein, das erste alleine sich in der Welt bewegen, es war ein unglaubliches Freiheitsplus für mich damals. Und dann war klar, Schrauben muss sein und damit das möglichst wenig Geld verschlingt halt. Und dann so kam es halt irgendwann, da kam irgendwann der VW-Bus dazu, der war ja schon hier, als ich hier Referendar war. Und irgendwann kommt man da ganz schnell an den Punkt, dass man sagt, ich muss jetzt da selber schrauben, weil das kann mir keiner mehr bezahlen. Das wird einfach zu teuer. Und dann hängst du da drin. Ja.
Wenn da Ihnen das schon früher in Ihrer Jugend so viel Spaß gemacht hat, das Schrauben an Autos, wieso sind Sie dann Lehrer geworden und haben das quasi als Hobby behalten?
Ja, die Frage ist gut, die habe ich mir auch schon aufgestellt, weil ich manchmal auch frage, wenn hier der Bus fährt und da steht RSVG Job gesucht, dann meinen die, glaube ich, mich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass in meiner Familie viele Stellmachermeister waren. Das war also früher, die diese Wagen gebaut haben, also heute Karosseriebau, also Pferdefuhrwerke und der Kram. Das heißt, meine Familie hat das irgendwie schon mit drin. Ich habe das aber nie weiter verfolgt, weil nach der Realschule war klar, ich mache Abitur, weil sonst hatte ich keine Ahnung, was ich machen sollte. Und da blieb nicht mehr viel übrig mit einem Abi mit 3,2. Ja, so.
Bestanden ist bestanden.
Bestanden ist bestanden, genau. Ja, und gut, die Examen, der war natürlich dann anders, aber zu dem Zeitpunkt war klar, okay, das war keine Option. Heute wäre das natürlich sinnvoll gewesen, zumindest die Ausbildung zu machen, weil das natürlich eine Extra-Strategie gewesen wäre, weil der Lehrerjob sich ja dramatisch verändert und das schon lange nicht mehr so ist wie früher. Und für sich selber eine Perspektive zu haben, bevor ich kaputt gehe, habe ich eine Exit-Strategie, das würde Sinn machen, ist aber dafür jetzt zu spät. Insofern ist es halt ein Hobby und hier läuft es dann auch irgendwie.
Aber was hat Sie dann dazu gebracht, trotzdem Lehrer zu werden? Also ich weiß, dass Sie hier an der Schule sehr beliebt sind und viele Schüler auffangen und sehr inspirierend sind. Und
Ich glaube, der erste Gedanke daran, der lag bei mir im Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht an der Schule für körperbehinderte Kinder in St. Augustin. Und da war quasi 2,5 Jahre Pflege und Schulbegleitung. Die haben ja, das ist ja eine Grundschule und dann noch eine angegliederte Hauptschule. Und da war das Arbeiten mit Menschen, glaube ich, schon ganz gut. Da hat mir schon viel Spaß gemacht. Da habe ich natürlich hauptsächlich Pflege gemacht, klar. Ja, Pflege und ein bisschen Unterricht und ein bisschen bei der Ergotherapie helfen. Und dann war aber schon klar, okay, mit Menschen zusammenarbeiten, die so einen Schritt zu begleiten, macht irgendwie Sinn. Und da das aber damals, als ich damit angefangen habe, war Lehrer so eine Option, wo ich dachte, okay, ich komme damit gut klar, weil ich selber eine schwierige Kindheit hatte und dann gedacht habe, pass auf, da kannst du so ein Stück weit was zurückgeben von dem, was ich den Leuten angetan habe früher. Und dann war aber mit der Uni relativ schnell klar, das funktioniert eigentlich ganz gut, das passt. Ja. Wobei ich jetzt heute auch eher denke, vom Gefühl her, weiß ich nicht, ob ich das alles richtig mache, weil das sich halt so stark verändert und ich glaube, ich jetzt für mich sagen kann, ich bin jetzt nicht so der klassische Lehrer, der hier rumläuft, weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Es macht irgendwie Sinn, ja, aber wirklich sicher bin ich mir nicht, weil letztendlich, ob man den Job richtig macht oder nicht, kann einem ja keiner sagen, während man den macht, sondern erst am Klassentreffen, wenn ihr erwachsen seid und nach 10 Jahren blickt ihr als erwachsene Menschen zurück und sagt, ja, das, was sie damals gemacht haben, war nicht ganz so schlimm. Dann weiß ich, okay, das ist aber nur so ein bisschen so eine Zeitverzögerung. Nach 10 Jahren bekommst du das Feedback, was war gerade gut oder schlecht. Das ist natürlich immer relativ schwierig dann. Ne?
Ich finde es aber total schön, dass sie das alles auch realistisch sehen. Ja. Und was ich total schön finde, ist immer, wenn Lehrer sind Lehrer, die machen ihren Job, die sind primär da, um den Schülern Wissen zu vermitteln. Aber sie sind halt auch ein Lehrer, der auf die Schüler zugeht und nicht nur Wissen vermitteln will, sondern auch Tipps gibt fürs Leben. Und das finde ich immer als Schüler wichtig, dass man auch Tipps fürs Leben bekommt, worauf man achten muss, ja. Erfahrungen, ja. Die meisten Lehrer leben halt schon was länger als wir Schüler, logischerweise. Aber das ist halt auch schön, dann verschiedene Sichtweisen zu bekommen und dass man halt auch auf den Schüler eingeht. Und das ist bei Ihnen definitiv so.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist auch für mich der primäre Antrieb, warum ich hier hingehe. Denn ich habe jetzt ja eine 6. Klasse aktuell. Die haben ja Corona gehabt im 1., 2. Schuljahr. Und die können mal gar nichts dafür, dass der Planet so komisch ist, wie er ist. Und dann ist mir auch im Endeffekt fast der Unterricht egal, würde ich schon fast sagen, weil die müssen ja irgendwie, die sind jetzt schon in der 6, in 4 Jahren sind die hier schon wieder fertig und da muss man die irgendwie auf das Leben loslassen. Und viele, ich sag mittlerweile, kann man heute sagen, du bringst ja mehr mit als nur deine Schultasche. Sondern da hat ja jeder irgendein Thema, was er von zu Hause mitbringt und das wird ja immer präsenter auch im Unterricht. Und wenn man dann, und wenn ich dann sagen würde, ich würde so an meinem Stoff festhalten, wie das früher mal war, könnte ich das quasi vergessen, dann passiert gar nichts mehr. Ja, und dann sage ich, okay, dann reduziere ich lieber für mich emotional den Anteil des Unterrichtes, nimm aber versuch, die Menschen irgendwie mitzunehmen, weil sonst geht gar nichts mehr. Dann muss man da so mittlerweile so einen Spagat treffen. Das ist auch für mich nicht ganz so einfach. Manchmal hat man auch keinen Zugang. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Herr Speicher, ich komme mit Ihrem Wirrwarr da nicht klar. Kann ich sofort verstehen, ja, keine Frage. Aber zumindest dem Ganzen eine Chance zu geben, weil wir halt hier 9 Stunden am Tag zusammen abhängen und wir müssen irgendwie den Tag überleben. Und das war für mich oft auch schwierig, das anzuerkennen. Und ich war ja schon oft an dem Punkt, wo ich sage, ich muss aufhören, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr oder ich bin nicht der Richtige hierfür. Ja, und da muss man für sich irgendwie so einen Mittelweg finden. Und der ist im Moment, klappt das ganz gut. Mal gucken, wie es in den nächsten Jahren ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was kommt.
Ja, ich finde das sehr schön. Ja. Also, wenn ich mich an unsere Physikstunden zurückerinnere, habe ich auf jeden Fall sehr lustige Stunden in Erinnerung, wo man wirklich auch was fürs Leben gelernt hat. Ja. Also ich weiß noch, wo sie uns immer erzählt haben, der Klimawandel ist wirklich real. Irgendwann wird es keinen Schnee mehr geben. Das haben sie uns in der 5. Klasse erzählt. Und langsam ist halt wirklich der Moment gekommen, wo man das halt wirklich auch spürt. Und früher hat man sich gedacht, der Herr Speicher erzählt halt einfach, aber mittlerweile ist es halt wirklich...
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das noch damals, manchmal, ich weiß auch nie, ich hatte auch so einen crazy Physiklehrer, der damals gesagt hat, kauft euch halt einen Fernseher, solange ein Knopf dran ist zum Ausmachen. Ich habe immer gedacht, was meint der Mann? Was ist das für ein seltsamer Dude, ja? Und ja, du weißt halt auch nie, wenn du halt so extra Sachen halt im Unterricht behandelst, machen die Sinn, sind die gerade zu viel oder nicht? Mittlerweile, vielleicht habe ich einen damit auch geängstigt, aber letztendlich habt ihr ja diesen Themen vor euch und ihr seid ja der Jahrgang, ihr werdet ja 2100 noch erleben, da bin ich nicht mehr da und ihr habt ja das Problem, ja, gibt es noch Holland oder keine Ahnung, wann wird das weg sein unter Wasser und diese ganzen Sachen spielen ja auch eine Rolle und da muss, ich weiß, manchmal übertreibe ich es auch, ja, ich versuche aber immer, das mit einfließen zu lassen, weil so wichtig wie Physik ist, so wichtig ist das andere aber auch. Ja, weil das hat ja am Ende was alles mit Physik zu oder mit Naturwissenschaften zu tun und keine Ahnung, ihr müsst ja ich habe das Gefühl, man muss euch irgendwie da, dass ihr eine Option habt, zu wählen, ja, zwischen Variante, Lebensvariante A und Lebensvariante B irgendwie.
Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich weiß auch noch, sie haben uns früher immer erzählt, irgendwelche ganz, ganz ekligen Stories von den Tischen in den Naturwissenschaftsräumen, warum, und seitdem wirklich nie wieder, glaube ich, hat jemand aus unserer Klasse von diesem Tisch irgendwas da hingelegt oder was gegessen oder so. Also es war auf jeden Fall auch inspirierend. Ist man hat das auch wirklich mitgenommen.
So. Ja, die haben sogar jetzt hier Desinfektionsmittel mit, weil vorher ist hier ein Chemieunterricht. Und wenn du hier siehst, was hier zum Teil an Chemiesachen rumliegt, die macht ja keiner sauber.
Ja, oder so aus MW mit so Froschbeinen, die dann da irgendwo abgeschnitten wurden oder so, die man dann auf dem Tisch hatte.
Ja, genau.
Also es waren auf jeden Fall schöne Zeiten, wo ich mich gerne dran zurückerinnere.
Ja, das ist gut. Ja, vielen Dank. Ja, das ist gut.
Das kann ich auch einfach nur so zurückgeben. Also sie haben uns auf jeden Fall was fürs Leben gelehrt und nicht nur das Typische, was man halt in der Schule immer lernt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und schön. Und
Ja, mega. Vielen Dank. Danke.
Ja. Ja, danke schön für das Interview.
Sehr gerne.
Und wenn irgendjemand mal bei irgendwas Hilfe braucht, Physik oder Technik oder was auch immer,
kreative Ideen,
kommt zu Herrn Speicher.
Es gibt zweimal pro Woche ein offenes Angebot und im Technikraum, kommt vorbei.
Hier haben wir einmal die liebe Frau Halft. Und Frau Halft, die Frage von uns ist, was machen Sie neben der Schule so in Ihrer Freizeit?
Also wir haben zu Hause eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft mit einer besonderen Rinderrasse, die nennt sich Maine Anjou oder Rouge de Pré. Die kommt aus Frankreich, sind sehr große Kühe. Davon haben wir, glaube ich, im Moment 20 mit Kälbern und auch tragenden Kühen. Dann haben wir immer zwei bis drei Schweine, Hühner. Unsere Tochter hat zurzeit ein kleines Lamm, die hat Moorschnucken. Und dann haben wir noch Kaninchen. Und da haben wir auch gerade Nachwuchs. Und das ist das Hobby vor allen Dingen meines Mannes.
Das ist sehr interessant. Also so in der Ausführung hatten wir jetzt noch keine Hobbys von Lehrern nebenbei von der Schule. Und wie ist das denn? Also geht da sehr viel Zeit für drauf? Vor allen Dingen als Lehrerin hat man ja auch viele Klausuren, die man trotz nach dem Lehrersein in der Schule noch zu korrigieren hat. Wie sehr beeinträchtigt Sie das?
Also gar nicht. Das andere machen ja dann ganz viel Sport oder gehen ins Fitnessstudio oder haben andere Aktivitäten. Also es macht viel mein Mann, aber es ist alles so, dass es mechanisiert ist. Also das, wir melken jetzt nicht, sondern die Kälber trinken die Milch. Und aber es muss im Winter halt, wenn die im Stall sind, jeden Abend gemistet werden und natürlich mit Futter versorgt werden. Das machen wir auch selber. Im Sommer spielen wir dann Landwirt mit entsprechenden Maschinen. Also wir haben aber auch welche, die dann für uns die Ballen pressen. Und bei den anderen Tieren ist das halt, die werden morgens und abends gefüttert oder haben Futterautomaten. Und wie jetzt bei den Schafen von meiner Tochter, das ist auch so ein bisschen dann halt Hobby, also wie so Haustier, mehr oder weniger. Aber wir versorgen uns damit auch selber. Also wir haben halt so alte Tierrassen, das nennt sich, ist von der GEH, Gesellschaft zur Erhaltung alter Nutztierrassen. Und das bedeutet Erhalt durch Aufessen. Also man nutzt die Tiere sozusagen halt auch, wir lassen schlachten und haben dann unser eigenes Fleisch.
Aber das ist ja dann auch eigentlich ganz interessant. Also sind Sie auch so ein bisschen Selbstversorger?
Mhm, ja, ganz genau.
Und
zum Abschluss wäre unsere letzte Frage noch einmal, wie es denn aussieht, wenn Sie ja schon Ferien oder frei haben und dann zum Beispiel in den Urlaub fahren wollen, wie Sie das dann mit Ihrem Hof machen?
Also bestes Beispiel ist jetzt die Osterferien. Da haben wir eigentlich vor, wegzufahren. Aber es sind halt drei Kühe tragend. Und die haben immer einen Zeitraum von plus minus drei Wochen. Und in der Regel kalben die alleine, aber manchmal eben auch nicht. Da muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Oder aber es gibt Trinkschwierigkeiten. Da kann so ein Urlaub schon mal abgesagt werden. Und Wintersporturlaub geht halt überhaupt nicht, weil die Tiere dann im Stall sind und müssen halt versorgt werden. Wir haben zwar Freunde oder Bekannte, die das machen, aber wenn man jetzt in den Skiurlaub fahren möchte für eine Woche oder zwei, sieht das ein bisschen anders aus. Im Sommer, wenn die Tiere auf der Weide sind, also jetzt gerade die Kühe, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Also dann haben wir auch immer Nachbarn, die darauf gucken, sollte es was sein. Das klappt in der Regel eigentlich ganz gut. Außer, das ist ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr durch die Presse gegangen, die Blauzungenkrankheit, da sind halt viele Tiere, also so Huftiere dann auch dran erkrankt. Dann kann es auch schon mal sein, dass der Urlaub komplett abgesagt werden muss. Aber ansonsten versuchen wir, dass die Geburten dann stattfinden. Das kann man halt ausrechnen, wenn keine Ferien sind. Aber gelingt bei meinem Mann nicht immer.
Also abschließend kann ich sagen, ich finde, das ist ein sehr schönes Hobby, weil ich auch viel Zeit und gerne mit Tieren verbringe und mich das auch interessiert. Und das ist schön, dass es Ihnen Spaß macht und dass Sie das alles trotzdem auch neben der Schule schaffen und dass Sie dann noch Ihren Mann unterstützen bei seinem großen Hobby.
Genau.
Das ist sehr schön.
Also nicht zu vergessen, wir haben, also meine Tochter und ich haben noch ein Islandpferd, war sie auch schon sehr erfolgreich mit. Aber das steht halt nicht bei uns, sondern im Islandpferdestall, weil es ja immer alleine nicht stehen soll. Aber wie gesagt, also bei uns sind halt, die Tiere haben auch alle Namen, was vielleicht dann dem einen oder anderen denkt, ja, das ist mit dem Schlachten halt schwierig. Aber wenn man weiß, wo es herkommt und was man da für Fleisch ist, ist halt was anderes, als wenn ich es irgendwo im Supermarkt kaufe.
Das stimmt auf jeden Fall.
Dann danke ich Ihnen sehr fürs Interview und vielleicht hört man ja nochmal in den nächsten Podcast-Staffeln von Ihnen.
Ja, wir haben auch eine Webseite, also www.rotbunteimhanfbachtal.de.
Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken.
Hiermit beenden wir einmal unsere Podcast-Folge für dieses Mal. Und wir hoffen, euch hat es gefallen, mal ein bisschen näher an die Lehrer ranzukommen, ein bisschen mehr über ihr privates Leben zu erfahren, was sie so neben ihrer Schulzeit machen.
Und vielleicht wird das Format unserer Lehrer in der nächsten Podcast-Staffel weitergeführt und wir können noch ganz viel über weitere Lehrer erfahren.